Die Botschaft, er sollte auf diesem Weg vorbeikommen, wurde am 21.03.1964 in Louisiana gepredigt. Übersetzt wurde diese Botschaft von Herbert Asmies. Lasst uns für ein paar Augenblicke stehen bleiben, während wir Gottes Wort lesen. Ich habe über die Einleitung nachgedacht, dass ich wirklich ein richtiges Leben leben sollte, um mit dem Schritt halten zu können, nicht wahr? Das sind Männer, die einen wirklich lieben. Im Lukas-Evangelium, dem 19. Kapitel, möchte ich einfach nur eine kleine Schriftstelle lesen, die ersten 5 Verse. Und Jesus ging hinein und zog durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, und selbiger war ein Oberzöllner, und er war reich. Und er suchte Jesus zu sehen, wer er wäre, und er vermochte es nicht vor der Volksmenge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, auf das er ihn sähe, denn er sollte da selbst durchkommen. Und als er an den Ort kam, sah Jesus auf und erblickte ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige eilends hernieder, denn heute muss ich in deinem Hause bleiben. Und er stieg eilends hernieder und nahm ihn auf mit Freuden. Und als sie es sahen, murrten alle und sagten, er ist eingekehrt, um bei einem sündigen Manne zu herbergen. Zachäus aber stand und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich von jemand etwas durch falsche Anklage genommen habe, so erstatte ich es vielfältig. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, dieweil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, wir sind dir heute Morgen dankbar, weil du immer noch danach trachtest, die Söhne Abrahams zu retten, die, welche verloren sind. Wir beten, himmlischer Vater, dass du unser demütiges Gebet annimmst und unsere Versammlung heute hier segnest. Möge es nicht vergebens gewesen sein, sondern möge der große Heilige Geist uns den Weg des Lebens lehren, indem wir dieses wissen, dass wir eines Tages in seiner Gegenwart stehen müssen, um uns für das zu verantworten, was wir mit diesem Leben getan haben. Segne uns jetzt miteinander, während wir weiter auf dich harren. Im Namen Jesus. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich bin ganz bestimmt glücklich, gute Freunde zu haben. Menschen, die glauben und die Bemühungen schätzen, die man versucht hervorzubringen. Wenn ich irgendeinen anderen Beweggrund hätte, nur um einfach anders zu sein, nun, dann würde ich ein richtiger Sünder sein. Aber mein Beweggrund ist, Jesus Christus zu verherrlichen. Da ist etwas in einem Mann drin, dass wenn du eine Botschaft von Gott hast, du es selbst nicht aufhalten kannst, da ist etwas in dir, was pulsiert, es geht immer weiter. Du kannst es nicht langsamer machen, nicht aufhalten oder es beginnen. Es stoppt und startet und verlangsamt dich, versteht ihr das? Er ist derjenige, der die Kontrolle hat. Ich danke diesen feinen Brüdern für ihr Zeugnis von unserem Herrn Jesus. Sie haben bestimmt nicht an mich gedacht, sie haben von ihm gesprochen. So wie ich neulich hier einen Artikel gelesen habe über Herr Moody. Es heißt dort, dass die Chicago Zeitung einen Artikel über ihn schreiben wollte. Sie hatten jemand herausgeschickt, um herauszufinden, warum sich die Menschen versammeln, um Herr Moody zu hören. Herr Moody ist genauso wie ich. Er hatte nicht genügend Schulbildung, um den Artikel lesen zu können. Deshalb musste sein Manager es lesen. Herr Moody war vorher ein Schuster und er wurde von Gott gerufen für eine Botschaft der Stunde. Und so las der Manager den Artikel und es hieß dort, warum geht irgendjemand hin, um Dwayne Moody zu hören? Als allererstes ist er der hässlichste Mann, den ich je gesehen habe. Er ist kahlköpfig, hat einen langen Bart und so weiter. Er wimmert, wenn er spricht. Seine Grammatik ist die schlechteste, die ich jemals gehört habe. Oh weh, und so fuhr er einfach weiter fort. Herr Moody zuckte mit seinen Schultern. Er sagte, sicherlich nicht. Sie kommen, um Christus zu sehen. So, das ist es. Ich denke, das ist die Antwort. Es ist Christus, den wir sehen möchten. Wenn ich erhöht worden bin, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. Ich dachte, nachdem ich hier die Stadt besucht habe und gesehen habe, wie nett die Menschen sind, was für eine feine Versammlung wir hier in dieser Denham Spring Schule oder dem Schulsaal haben, ich dachte, die Menschen hier sind mit Kaffee zu vergleichen. Es ist nicht die Menge, sondern die Qualität. Eine ganze Menge. in einer von diesen Tassen. Ich erinnere mich daran, als ich hier draußen das erste Mal gelandet bin. Die Brüder, die kamen, um mich abzuholen, sitzen hier. Und ein kleines französisches Mädchen war dort. Ich bat um einen Hamburger und eine Tasse Kaffee. Ich habe so etwas nie getrunken, bis ich 38 Jahre alt war. Ich hätte es besser wissen sollen. Und Bruder Brown, ich denke, dass er heute Morgen irgendwo hier ist. Er sitzt gerade hier. Er mochte den Kaffee so sehr und er nahm mich. Ich sollte ein Predigerfrühstück um 7 Uhr haben, eins um 8 Uhr und eins um 9 Uhr. Man konnte nicht bei diesen allen etwas essen, deswegen haben sie Kaffee ausgegeben. Und ich habe ihn nur schluckweise genossen und dann habe ich ihn getrunken. So bat ich dieses Mädchen und sagte ihr, ich möchte bitte einen Hamburger und eine Tasse Kaffee. Als sie dann die kleine Tasse herausbrachte, dachte ich, oh weh, sie sind gewiss sehr geizig mit ihrem Kaffee in dieser Gegend. Und der erste Schluck, den ich nahm, oh weh, da musste ich um Luft ringen, versteht ihr? Die kleine Dame sagte, du musst ein Janky sein. Sie sagte, ich werde dir eine Janky-Tasse zurechtmachen. Nun, das ist die Weise, wie ich Menschen kennenlerne. Vielleicht nicht die größten Menschenmengen, zu denen ich jemals gesprochen habe, aber wirklich echte Qualität. Ich bin dankbar dafür, für eine Versammlung, die zuhört, für jemand, der da sitzt und dem Aufmerksamkeit schenkt, was man sagt. Das ist das, was ich von euch möchte, dass ihr es tut. Prüft, was ein Mann sagt anhand des Wortes Gottes. Und wenn es nicht richtig ist, dann ist es auch nicht richtig. Das ist alles. Wenn es das Wort Gottes ist, dann muss Gott von seinem Wort Zeugnis ablegen, weil er es verheißen hat, das zu tun. Deshalb ist das die Weise, wie wir es lieben, Dinge zu prüfen, um es herauszufinden. Nun, ich habe es heute Morgen so verstanden, dass dieses ein Frühstück der Geschäftsleute und der christlichen Geschäftsleute des vollen Evangeliums sein soll, von denen ich auch ein Mitglied bin. Sie haben mir gesagt, dass einige von ihnen hier sind. Einige von ihnen konnten nicht kommen, vielleicht weil sie als Geschäftsleute ihre Arbeit haben, die sie nicht verlassen können. Ich gebe ihnen auf jeden Fall eine Entschuldigung, sodass es genehmigt ist. Er hat mir gesagt, dass viele von ihren Leuten trotzdem hier waren und, das ist sehr fein, jetzt nur ein kleiner Scherz. Das ist natürlich kein Platz zum Scherzen, sondern es ist einfach ein kleiner Sinn für Humor. Wenn du dich unterhältst, so wie wir es vor einer Weile getan haben, nun, vielleicht kommen dadurch manche Leute zu dem Sinn für Humor zurück. Ich erinnere mich daran, als ein Freund von mir und ich zusammen in die Schule gingen. Sein Name war Wilmer Snyder. Sein Bruder ist ein Baptistenprediger und er schreibt für The Upper Room, eine amerikanische christliche Zeitung. Eine Rubrik in der Upper Room. Wir waren Schulkameraden. Ich lernte als Prediger und er wurde ein Versicherungsvertreter. Und eines Tages kam er zu mir nach Hause, um mich zu besuchen. Vielleicht sind einige Versicherungsvertreter hier. Ich sage jetzt nichts über Versicherungen. Ich hoffe, dass ihr jetzt nichts Verkehrtes denkt, sondern dass ihr den Sinn davon erfasst, was ich jetzt sage. Mein Bruder hat auch die Versicherung und er verkauft die Lebensversicherung. Einmal hatte ich eine kleine Sache, die von einer Versicherungsgesellschaft durchgeführt wurde und ich denke, dass ich einfach zu unwissend war. Sie haben mir den Vertrag falsch vorgelesen und es mir falsch ausgelegt und ich habe es nie ausgeschöpft. Eines Tages kam Wilmer vorbei, um mich zu besuchen und er sagte, »Wie geht es dir, Billy?« Ich sagte, »Gut.« Er sagte, »Ich habe gehört, dass du in den Versammlungen gewesen bist.« Ich sagte, »Ja, ich bin in den Versammlungen gewesen.« Ich erzählte ihm von einem Mann, der mich fragte, »Sag mal, du bist doch ein Prediger. Warum hängst du denn immer bei diesen Geschäftsleuten herum?« Ich sagte, »Ich bin auch ein Geschäftsmann.« Und sie fragten, »Oh, was für ein Geschäft betreibst du?« Ich sagte, »Ich bin im Versicherungsgeschäft, wo man Gewissheit bekommt.« Und seht, er hat es nicht verstanden. Ich habe nie gesagt Versicherung. Ich sagte Gewissheit, versteht ihr? Und so sagte ich Versicherungsgeschäft. Er sagte, »Oh, ich verstehe. Welche Versicherung verkaufen Sie?« Ich sagte, »Ich verkaufe die ewiges Lebenversicherung. Und ich verkaufe sie immer noch. Wenn jemand von euch Interesse hat, würde ich gern direkt nach der Versammlung mit euch den Vertrag machen, wenn ihr es möchtet.« Und so fragte er, ewiges Leben? Ich glaube nicht, dass ich jemals von der Gesellschaft gehört habe. Ich sagte, oh, du hast doch nie davon gehört? Sie ist sehr bekannt. Es ist eine alte Einrichtung. Und er fragte, wo ist die Hauptvertretung? Ich sagte, in der Herrlichkeit. Wilma sagte zu mir, Billy, ich habe gedacht, ich komme vorbei, um dir eine Versicherung zu verkaufen. Ich habe gehört, dass du keine Versicherung hast. Und ich sagte, oh doch, ich habe eine Versicherung. Und er sagte, oh, es tut mir leid. Ich denke, dass du es dann mit deinem Bruder zusammen machst. Ich sagte, nein, nicht direkt mit ihm. Meine Frau schaute mich an, als wenn sie sagen wollte, was erzählst du hier für Geschichten? Sie wusste ja, dass ich keine Versicherung habe, aber sie hatte es auch nicht durchschaut. Ich sagte Gewissheitsversicherung, nicht Versicherung. Er fragte, welche Versicherung hast du denn, Billy? Ich sagte, selige Gewissheit, Jesus ist mein. Oh, welch ein Vorgeschmack göttlicher Herrlichkeit. Ich bin der Erbe der Erlösung, von Gott erkauft, aus seinem Geist geboren, gewaschen in seinem Blut. Er sagte, Billy, das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ich habe nichts dagegen. Aber das bringt dich nicht ins Grab, wenn du gestorben bist. Ich sagte, es wird mich herausbringen. Ich mache mir keine Sorgen darüber, hineinzukommen. Ich kümmere mich nicht so sehr darum, hineinzukommen. Es geht um das Herauskommen. Dies ist die einzige Sache, die ich kenne, die dich herausbringen wird. Deshalb, wenn du daran interessiert bist, herauszukommen, dann lass uns darüber sprechen. Ich schaue heute Morgen auf die Versammlung. Ich werde euch nicht zu lange dabei halten, nur eine kleine Weile. Ich hatte einen Text, von dem ich predigen wollte, und dann dachte ich, nun, ich tue es doch besser nicht. Ich wollte nur ein kleines Drama oder so etwas nehmen von einem Charakter in der Bibel. Ich denke hier über ernste Dinge nach. Darüber, dass während wir hier als Christen sitzen, ich denke, die meisten von uns sind welche, ihr euch dessen bewusst seid, dass dieses das letzte Mal sein könnte, wo wir zusammen Frühstück essen könnten. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Erkennt ihr, dass ich für die wenigen Worte, die ich hier sage, von Gott dafür verantwortlich gemacht werde, dort oben am Tage des Gerichts? Seht ihr? Ich habe hier Seelen, egal ob es eine kleine Gruppe ist, dennoch habe ich sie. Es zählen die Worte, die ich sage. Nun, ich muss mich dort oben dafür verantworten. Wir mögen nie wieder zusammen ein Frühstück haben, aber ich hoffe, dass wir eines Tages ein Abendbrot zusammen essen werden. Das ist das letzte Abendbrot, dort oben mit ihm wird es das erste sein. Und dann, während wir heute Morgen hier sitzen und ich auf diese Menschen schaue, einige von ihnen sind große Prediger, die studiert haben, und ich bin wie ein Mann, der irgendwo aus dem Busch kommt, ohne Bildung, und ich sitze hier mit Männern, die qualifiziert sind zum Predigen und Theologiedoktoren sind. Ich fühle mich sehr klein, hier zu stehen und vor solchen Männern zu sprechen. Aber dennoch muss ich das zum Ausdruck bringen, was ich fühle. Ebenso ihre große Wertschätzung und Güte, dass sie mich hier stehen und dieses tun lassen. Ich schätze das, Brüder, in der Versammlung zusammen zu arbeiten und zusammenzukommen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich werde alles, was ich nur tun kann, für jeden Einzelnen von euch durch die Gnade Gottes tun. Und wenn dann eines Tages alles vorbei ist und ich nicht in der Lage bin, noch einmal mit euch zu frühstücken, wenn es alles vorbei ist, setzen wir uns an den Tisch gegenüber, und das ist die Zeit, nach der ich Ausschau halte. Ohne Zweifel werden an unseren Wangen kleine Tränen herunterlaufen, und wir werden über den Tisch schauen und jeder den anderen bei der Hand nehmen. Dann wird es etwas Besonderes bedeuten. Lasst uns wirken, solange wir noch Zeit zum Wirken haben, während die Sonne scheint. Nach einer Weile wird sie untergehen, und es wird dunkel. Dann denkt daran, während wir dort sitzen und einander die Hände halten und ein bisschen weinen, dann wird der große König herauskommen in all seiner großen Gewändern und wird die Linie dort herabschreiten und wird alle Tränen von unseren Augen wegwischen und sagen, es ist wohlgetan, meine guten und treuen Diener. Kehrt ein in die Freuden des Herrn, die für euch seit vor Grundlegung der Welt bereitet sind. Während hier noch die Sonne scheint und genügend Licht zum Arbeiten vorhanden ist, lasst uns arbeiten. Nun, dieser kleine Text hier mag ein klein wenig lächerlich erscheinen, aber wir werden über dieses Thema sprechen. Er sollte auf diesem Weg vorbeikommen. Es muss eine schreckliche Nacht für den kleinen Mann gewesen sein. Er konnte überhaupt nicht schlafen und drehte sich die ganze Nacht lang ständig herum und bewegte sich hin und her. Der Tag brach nun an. Wir alle wissen, was diese ruhelosen Nächte bedeuten, wenn man nicht schlafen kann. Du hast etwas, was deine Gedanken beschäftigt, oder etwas, was deine Nerven ganz aufgewühlt hat, Und dieser kleine Mann war ein Geschäftsmann, vielleicht in der Stadt Jericho, und es war so etwas, wie ihr Geschäftsleute und Frauen hier habt. Und ohne Zweifel hatte er ein ertragreiches Geschäft. Er war in all den Clubs gut angesehen und so weiter, war ein Mitglied der Gemeinde und dem Sanhedrischen Konzil und hatte einen feinen Priester, dem er glaubte. Und die merkwürdige Sache in diesem Fall war seine Frau. Wir nennen sie einfach Rebekka. Sie hat sich auf die falsche Seite verirrt, dachte er und auch der Priester. Sie folgte einem Mann, welcher ein Prophet von Nazareth sein sollte, ein Mann namens Jesus. Die ärmere Klasse von Menschen glaubte, dass er ein Prophet ist oder ein Messias, der verheißen war. Aber es entsprach nicht den Qualifikationen, welche der Sanhedrin sich vorstellte. Merkwürdig, Gott tut manchmal Dinge in anderer Weise, als wie wir es uns vorstellen. Dieser Bursche, seht ihr, wurde als uneheliches Kind geboren, das war ihre Meinung. Seine Mutter empfing ihn, bevor sie und ihr Ehemann verheiratet waren. Noch eine andere Sache war, dass er keine Schulbildung hatte. Sie hatten keine Aufzeichnung darüber, dass er jemals eine Schule besuchte. Er war kein Priester, noch war er ein Rabbiner. Er stellte nur eigene Ansprüche, so wie Bruder Don es heute Morgen so gewaltig sagte. Es war eine neue Wende. Sie haben es nicht erkannt. Es geschieht gewöhnlich in dieser Weise. Es kommt zu dieser Zeit eine Wende. Aber irgendwie war seine Frau überzeugt worden, dass er der Prophet ist, der kommen sollte, und sie war ihm nachgefolgt und glaubte ihm. Sie versuchte es ihrem Mann beizubringen, aber er war so mit seiner Arbeit beschäftigt und er gehörte ja zur Gemeinde. Ist das nicht gut genug? So ähnlich wie der reiche Jüngling, wisst ihr? Er hatte auch ein Geschäft, aber er erkannte, dass er zwar ein Mitglied der Gemeinde war, aber kein ewiges Leben hatte. Er hatte etwas in Jesus gesehen, was andere Männer nicht hatten, und er kam zu ihm und sagte, er wollte wissen, was er tun kann, um ewiges Leben zu bekommen, und Jesus sagte zu ihm, dass er die Gebote halten soll. Er sagte, das habe ich seit meiner Jugend an getan, seht ihr? Es zeigte, dass er ein Gläubiger war. Aber er wusste, dass Jesus etwas hatte, was jene Priester und Rabbiner nicht hatten. Und wenn ein Mann jemals mit Jesus Christus in Kontakt kommt, er ist anders als die Menschen. Du bist nie mehr derselbe, wenn du ihn einmal gesehen hast, wenn da irgendein Funke von Gott in dir ist. So hatte Rebekka diesen Jesus gefunden. Er war für sie genau die Erfüllung der Verheißung, wonach die Juden für ihren Tag Ausschau hielten. So hatten sich die Nachrichten verbreitet, dass er ein Frühstück oder irgendeine Art von Mittagessen in Jericho unten haben würde, so dass sie sehr fleißig darin wurde, um für ihren Geschäftsehemann zu beten. Wir brauchen überall mehr Rebekkas. Seht, Gebet verändert die Dinge. Wenn du deinen Ehemann oder deinen unerretteten Mann vor Gott hinlegst und dann betest, wird Gott irgendwo einen Weg schaffen, weil er es verheißen hat. Rebekka war eine treue Gläubige und Nachfolgerin des Herrn Jesus, und sie muss eine sehr feine, liebliche Person gewesen sein, und sie war an ihrer Familie interessiert. Und ich denke, dass es das wieder reflektiert, dass wenn eine Person jemals Jesus begegnet und ihn wirklich in ihrem Herzen findet, dann bist du nicht nur an deiner ganzen Familie interessiert, sondern überall an dem Haushalt Gottes. Du bist darin interessiert, dass sie ihn erkennen. Ihn zu kennen, das ist Leben. Ihn zu kennen, seht nicht zu wissen, wie man sein Wort liest oder so etwas, sondern ihn zu kennen, ist Leben. So betete sie sehr. Und der Tag kam näher, dass Jesus in die Stadt kommen sollte. Und ohne Zweifel mag sie am Tag vorher beobachtet haben, ob sich seine Einstellung irgendwie verändert hat. So sagte sie vielleicht, Zachäus, gehst du morgen früh zu dem Frühstück? Warum sicher nicht? Zu dem Haufen von Leuten? Und du erwartest von mir, ich habe das beste Restaurant in der Stadt und sie haben es drüben bei Lawinski. Ich hoffe, dass hier kein Lawinski unter uns ist. Aber trotzdem, drüben an dem anderen Platz, siehst du, und warum? Ich habe den besten Platz in der Stadt. Und sie haben den anderen Platz dort unten ausgesucht. Warum? Sie hätten das nicht tun sollen. Sie hätten zu meinem Platz kommen sollen, um das zu veranstalten, siehst du. Er würde nicht gehen. Dann ging sie wirklich verzweifelt ins Gebet. In der Nacht konnte der kleine Mann überhaupt nicht zur Ruhe kommen. Wisst ihr, da ist etwas daran, wenn du wirklich verzweifelt um eine Sache betest. Gott wirkt auf beiden Seiten der Sache, seht ihr? Er antwortet. Der kleine Mann muss in der Nacht angefangen haben, darüber nachzudenken. Ich frage mich, ob ich runtergehen soll und diesem Mann zuhören sollte. Nun, Rebekka sagt, dass er ein Prophet ist. Wir wissen, dass wir seit Hunderten von Jahren keinen Prophet mehr gehabt haben. Ich habe den Priester deswegen gefragt und er sagte, nichts als Unsinn. Wenn da ein Prophet aufstehen würde, müsste er dann nicht durch die Gemeinde kommen? Das ist die Weise, wie er kommen müsste. Er würde zu uns Pharisäern oder Sadduzäern kommen oder zu unserer Gruppe oder er würde kein Prophet sein. Ihr wisst, dass diese Einstellung noch immer existiert. Sie denken, dass es in der Weise kommen muss oder es ist nicht richtig. So sagten sie es ohne Zweifel in dieser großen Zeit. Sie glaubten es trotzdem und er hatte es mit dem Priester diskutiert. Der Priester sagte, nun schau, diese Tage der Propheten sind schon lange, lange Jahre her. Wir haben das Gesetz, wir haben es alles geschrieben dastehen. Die Situation ist unter Kontrolle und wir haben es in unseren Händen und wir wissen über diese Dinge Bescheid. Aber dann natürlich betrachtete Zachäus es nicht näher. Er hatte es absolut nur vermutet und nahm es als selbstverständlich an. Das Wort vermuten bedeutet, sich vorwärts zu bewegen, ohne Autorität. Nun, er dachte, dass das alles in Ordnung ist, solange wie er zu der Gemeinde gehörte, das ist alles, was er zu tun hätte. Aber als dann die Nacht zu kommen begann, kam da plötzlich ein Verlangen in sein Herz. Vielleicht, wenn diese Person in der Stadt ist und er kommt, eventuell nicht wieder, dann sollte ich gehen und die Sache untersuchen und mich selbst überzeugen. Nun, das ist eine gute Idee. Überzeuge dich selbst. Gehe nicht, um zu kritisieren. Nimm das Wort und untersuche das Wort damit. So hatte Rebekka das gemacht, wie eine Frau es tun konnte, das zu erklären, was die Propheten gesagt hatten, was Moses gesagt hatte, wie diese Person sein würde und wann er kommt. So muss sie darüber nachgedacht und versucht haben, es ihm zu erklären. Aber der Priester hatte immer noch mehr Einfluss auf ihn, als wie seine Frau Rebekka. Als dann der Morgen anfing zu dämmern, war der kleine Mann, »Rebekka, ich kann sie mir vorstellen.« Kann sie sehen, wie sie ihn stupst und sagt, »Zachäus, willst du sagen, dass du hinuntergehen willst?« »Nein, ich will nichts damit zu tun haben.« »Mach dir nichts daraus, Rebekka. Manchmal ist das ein gutes Zeichen. Gerade wenn er so entmutigt ist, dann sprich darüber und so weiter. Das ist manchmal ein sehr gutes Zeichen.« Nach einer Weile tat Rebekka so, als wenn sie schlafen würde, aber sie betete nur. Und sie sieht, wie Zachäus ganz schnell aus dem Bett schlüpft, hinübergeht, sein Haar kämmt und seine besten Kleider anzieht. Und sie schaut mit einem Auge rüber, um zu sehen, was er tut. Gerade dann wusste sie, dass Gott ihr Gebet erhört hat. Sie wusste, dass etwas stattfindet. Zachäus schleicht sich auf Zehenspitzen hinaus, um Rebekka nicht wissen zu lassen, wo er hingeht. Und er schleicht sich hinaus und kommt nach draußen und schaut noch einmal zurück. Sie zieht den Vorhang zurück und schaut hinaus, um ihn weggehen zu sehen. Sie sagt, »Danke, Herr. Jetzt ist alles in Ordnung, versteht ihr?« Wie Elia es machte, als er sagte, »Ich sehe eine Wolke wie eines Mannes Hand.« Nur der erste kleine Beweis. Etwas ist dabei zu geschehen. So geht er hinaus und die Straßen hinunter. Er sagte, »Nun, ich denke mir, dass er durch das Südtor hereinkommt, deshalb gehe ich besser dort hinüber und bleibe da stehen. Ich werde mir einen Platz aussuchen und werde gerade dort bleiben. Wenn er dann hereinkommt, werde ich sehen, wie viel Prophet in dem Mann steckt. Wenn er kommt, werde ich direkt hinausmarschieren, meinen Finger unter seine Nase halten und ich werde ihm meine Meinung sagen. Ich werde ihm sagen, dass all dieser Unsinn, der verursacht hat, dass meine Frau und diese Gebetsversammlungen und so weiter, ich werde krank und werde dessen müde. Ich werde etwas darüber sagen, seht? Ich werde es ihm schon geben. Dann weiß ich, dass der Rabbiner mir gewiss über den Rücken streicheln und sagen wird, Zachäus, du bist ein sehr gutes Mitglied unserer Gemeinde hier. Du bist auf alle Fälle ein feiner Kerl. So sagte er sich, ich werde früh dorthin gehen. Und so ging er herunter. Als er von dem Tor aus um einen oder zwei Blöcke gebogen war, fand er heraus, dass der Platz schon vollgestopft war. Sie saßen auf den Mauern und überall, egal wie immer es auch war und wie viel über ihn geredet wurde, deshalb gab es immer noch jemand, der ihn gerne mehr hörte. Irgendjemand würde ihm zuhören. So sagte er sich, wie werde ich ihn jemals durch das Tor hereinkommen sehen? Ihr erinnert euch daran, dass die Bibel sagt, dass er von kleiner Gestalt war. Er sagte sich, ich bin zu klein. Deshalb stieß er um sich und sagte, gebt mir ein bisschen mehr Platz. Ihr könnt es erkennen, dass er bis jetzt noch kein Christ war, wenn er so handelt. Christen haben keine solche Einstellung, seht ihr? Bleibt zurück. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Zachäus. Mir gehört hier oben ein Restaurant. Geht mir aus dem Weg. Seht ihr das? Nun, das ist kein Christ. Jedermann wusste, dass er es nicht war. Vielleicht wussten einige von ihnen, dass seine Frau Rebekka für ihn betete. Sie sagten, gut, du kannst hinten anstehen. Und so wusste er, dass er ihn so in der ganzen Menschenmenge niemals sehen würde. So würde er auch nicht in der Lage sein, ihm seine Meinung zu sagen. Deshalb dachte er, nun gut, was soll ich machen? Vielleicht gehe ich wieder nach Hause und vergesse die ganze Sache. Aber wisst ihr, da ist etwas daran, wenn du es dir richtig überlegt hast, dass du ihn sehen willst, dann gibt es da nichts, was dich davon abhalten kann, ihn zu sehen. Mich stört es nicht, was es ist, du bist ausdauernd. Und die kleine griechische Frau war ausdauernd, um zu Jesus zu gelangen. Und da ist etwas daran, dass immer, wenn du es dir richtig überlegt hast, dass du ihn sehen willst, es nichts gibt, was dich davon abhalten kann. Aber denkt daran, wenn ihr es euch richtig überlegt, wird der Teufel alles tun, was er nur kann, um dich aufzuhalten. Er ist daran interessiert, dass du es nicht verstehen wirst und es nicht zu sehen bekommst. Er wird jeden Stolperstein in den Weg legen, den er nur kann, um dich davon abzuhalten, es zu sehen. So war dort sein erstes Hindernis, gerade dort. Deshalb fing er dann dort an und sagte, nun, ich denke, und er schaute herüber und dort standen einige von seinen Konkurrenten, und er erkannte in der Volksmenge einige von der Gemeinde. Er hatte sich so sehr über diesen Jesus von Nazareth lustig gemacht, dass er ein Prophet wäre, und dort standen einige seiner Mitglieder, die ihn anschauten, gerade dort unten in derselben Gruppe. Er konnte sich einfach nicht verstecken, er war entdeckt. Nun, Zachäus, du bist bereits entdeckt. Deswegen, wisst ihr, wenn da zufällig einer davon hier ist, ihr seid jetzt bereits in dieser Gruppe drin. So wissen sie bereits, wer es ist und wir sind hier. Deshalb können wir uns genauso gut miteinander bekannt machen, einander kennenlernen. Deshalb sagte er, nun, das ist komisch hier. Und er schaute umher und sah einen dort stehen. Und weißt du, nach all dem sind sie doch genauso wie du. Und sie wollen auch etwas herausfinden. Ein Mensch weiß, dass er von irgendwo herkommt, aus dem Jenseits, und wenn er wieder von hier geht, geht er irgendwohin zurück. Er versucht immer etwas herauszufinden. Herauszufinden, wo er herkommt und wo er hingeht. Da gibt es nur einen, der die Antwort hat, und das ist Gott. Jeder Mensch möchte gern hinter den Vorhang der Zeit schauen. Und wenn du irgendetwas siehst, das dir zeigen kann, was hinter dem Vorhang der Zeit ist, wo du einmal gewesen bist und wer du bist und wo du hingehst. Da gibt es von der ganzen Literatur, von den Millionen von Tonnen, die geschrieben wurden, nur ein Buch, welches dir sagt, wer du bist und wo du herkommst und wo du hingehst. Da gibt es kein anderes Buch, welches das kann, und das ist die Bibel. Und das Wort ist Gott, sagt die Bibel. Nun, wir sehen hier, dass dieser Bursche mit all dem Drumherum in Verlegenheit kam, weil er sah, dass er inmitten all dieser Leute war, welche weinten und schrien und sich so verrückt benahmen. Da saß er und wurde mit ihnen identifiziert, und er musste einfach dort bleiben. Das war alles, was ihm übrig blieb. Jetzt sagte er, jetzt bin ich so weit gekommen, dass ich genauso gut weitergehen kann, bis ich wirklich alles über ihn herausgefunden habe. Ja, Zachäus, das ist eine gute Idee. Du bist schon einmal hier beim Frühstück, so lasst uns jetzt einfach weitergehen. Seht, wir sind schon so weit gekommen. Jetzt sehen wir, während sie weitergingen, dass er sagte, wenn ich jetzt hier bleibe, werde ich ihn nicht sehen, weil ich zu klein bin. Deshalb glaube ich, dass ich aus dieser Menschenmenge herausgehe und an die Straßenecke hinuntergehe, wo ich für mich allein bin und mir einen Platz an der Ecke des Bürgersteigs suchen werde. Und wenn er vorbeikommt, werde ich direkt auf die Straße hinausgehen und ihm sagen, was ich über ihn denke. Ich werde ihm meine Meinung sagen. So ging er von der Menge weg und ging hinunter. Er dachte, nun, welchen Weg wird er wohl gehen? So ging er zur Halleluja-Straße. Das ist gewöhnlich der Weg, auf dem er geht, seht ihr? Und er ging zur Armenecke, wo es eine Biegung macht, um zu dem Restaurant hinabzugehen. Das ist es, wo du hingehst, weißt du? Halleluja-Straße und Armenecke. Und dann bist du bereit, um das Wort zu essen. Versteht ihr? Seht ihr das? So ging er zu dieser Ecke herab und stand dort und sagte, nun, da ist niemand hier. Und wenn ich weiß, das klingt lächerlich, aber ich, wartet einen Moment. Als erstes ging er zu dieser Ecke hinunter und sagte, da ist niemand hier. Deshalb werde ich hier stehen bleiben. Wenn er vorbeikommt, werde ich schon sehen, wie viel Prophet an ihm ist. Ich werde direkt auf die Straße hinausmarschieren und ihm etwas erzählen. So stand er dort und es geschah, dass er anfing zu denken, jetzt warte einen Moment. Weißt du, wenn ich da unten schon zu klein war und die Menschenmenge wird wahrscheinlich auch überall dahin gehen, wo er hingeht. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand dazwischen schreit, wenn ich mit ihm rede. Ich will es ihm so sagen, dass er mich auch versteht. Und jene Leute schrien Amen und Halleluja und Preis sei Gott und Hosianna zu dem Propheten, der im Namen des Herrn kommt. Oh, sie werden mich nie verstehen, diese ganze lärmende Menge. So gibt es da nur eine Sache. Dann werden sie sich alle um mich herum versammeln. Und dann kann ich ihn überhaupt nicht sehen. Als er an der Ecke stand, schaute er sich zufällig um und da war ein alter Maulbeerfeigenbaum. Das ist ein guter Baum aus Indiana. Er stand dort an der Ecke und dachte, nun, wenn ich da auf den Ast hinaufkäme und mich darauf setzen könnte, dann würde ich da oben sein. Ich könnte es ihm richtig sagen, wenn er vorbeikommt. So kommt er nun und rennt hinüber. Er war jedoch zu klein und konnte nicht auf den Ast hochkommen. So sagte er sich, gut, da gibt es nur eine einzige Sache, die ich tun kann. Da standen die städtischen Abfalltonnen direkt an der Ecke. So dachte er sich, gut, wenn ich jetzt hinübergehe und diese Abfalltonnen nehme und sie da herüberbringe, dann kann ich von da aus das letzte Stück auf den Ast hinaufkommen. Das wird mir helfen. So geht er hinüber. Und die Müllabfuhr war bis jetzt noch nicht vorbeigekommen an dem Morgen und die Tonne war richtig schwer. Er war zu klein und konnte die Tonne nicht hochheben. Die einzige Weise, wie er es tun konnte, war, seine Arme drum herum zu legen. Und er hatte seinen besten Anzug an. Wisst ihr, da sind immer Hindernisse, wenn du versuchst, Jesus zu sehen. Aber das machte überhaupt nichts aus, ob es ein guter Anzug war oder nicht. Er wollte trotzdem Jesus sehen. So legte er seine Arme um die Abfalltonne herum, damit er sie dort hinüberbringen konnte. Er drehte sie herum und dadurch war er über und über mit Abfall bedeckt. Nun, das machte jetzt auch nichts mehr aus. Er wollte ihn trotzdem sehen. Während er die Tonne mit seinem Arm hinüberrollte, hörte er jemand lachen. Er drehte sich herum und wenn es doch nicht ausgerechnet seine Konkurrenz gewesen wäre, welcher sagte, »Nun, weißt du was? Zachäus hat neben seinem Restaurant noch eine neue Arbeit angefangen. Er arbeitet jetzt für die Müllabfuhr. Wisst ihr, der Teufel sieht einfach nur zu, dass er alles, was er nur kann, in deinen Weg legt, um dich davon abzuhalten, Jesus zu sehen. Er wird dir sagen, sie sind ein Haufen von heiligen Rollern. Sie werden dir sagen, sie sind ein Haufen von Idioten. Er wird sagen, da ist nichts dran an ihnen. Sie sind nur der Abschaum der Stadt. All das wird er tun. Aber wenn du dazu entschlossen bist, ihn zu sehen, wird Gott einen Weg für dich machen, ihn zu sehen. Behalte das nur in deinem Gedächtnis. Etwas wird stattfinden, wenn der Hunger anfängt, in deinem Herzen auszubrechen. Wirst du ihn auf jeden Fall sehen. So machte das nichts mehr aus. Sein Gesicht wurde rot und er war verlegen. Aber er brachte die Tonne trotzdem einfach hinüber, stellte sie auf und kletterte auf den Baum. Das ist in Ordnung, oder nicht? Ihr Südstaatler wisst, was Schimmit ist. Das bedeutet, auf den Baum zu klettern, dem Baum hochzukommen. Er kam dort hoch, fand eine Stelle, wo zwei Äste zusammenkamen und sich am Stamm des Baumes begegneten. Und dort konnte er sich hinsetzen. Nun, das ist ein guter Platz, um hinzusetzen, dort, wo sich zwei Wege begegnen, deiner und der Weg Gottes, deine Gedanken und seine. Das ist eine gute Zeit, wenn man sich einmal hinsetzt und darüber nachdenkt, was deine eigenen Gedanken über ihn sind und was sein Wort sagt, was er ist, was du denkst, wer er ist und was das Wort sagt, wer er ist, was die Botschaft für die Stunde nach deinem Denken ist und was die Botschaft der Stunde gemäß seinem Wort ist. Das ist der Unterschied. Sich hinzusetzen und mal eine Weile darüber nachzudenken. Ohne Zweifel hat sich Satan auf eine seiner Schultern gesetzt und sagte, weißt du was, du siehst wirklich schön aus, wie du hier oben sitzt und die Splitter aus deinen Händen holst. Du hast deinen besten Anzug an und er ist vollkommen voll mit Abfall. Dein Name wird jetzt in der ganzen Stadt veröffentlicht. Und überall werden sie über dich Witze machen, wegen dieser komischen Sache, die du gemacht hast, indem du hier sitzt. Seht, wenn du anfängst, wird Satan versuchen, dir zu erzählen, dass du einen Fehler gemacht hast. Da saß er in der Verfassung. Er sagte, gut, Rebekka sagt, dass er ein Prophet ist. Ich werde ihm eine Prüfung geben. Ich werde sehen, ob er ein Prophet ist. Ich werde mich einfach verstecken und er wird nicht wissen, dass ich hier oben bin. Zuerst werde ich mir ihn anschauen. Und wenn ich ihn sehe, dann werde ich von diesem Baum heraus springen. Und dann werde ich da hinuntergehen und ihm Bescheid sagen. Wenn er ein Prophet ist, so wie Rebekka gesagt hat, dann wird er wissen, dass ich hier in dem Baum bin, wenn das wahr ist. Deshalb sage ich dir, ich werde ihn fertig machen. Er zog alle Blätter um sich herum und versteckte sich vollständig, damit er nicht gesehen werden konnte, und er ließ ein Blatt so, dass er herausschauen konnte, um ihn zu sehen, wie er um die Ecke kommt. Und dann saß er dort und dachte über alles nach. Nach einer Weile hörte er einen Lärm um die Ecke herumkommen. Es ist merkwürdig, wo immer er ist, da ist immer eine Menge Lärm. Wisst ihr, Lärm ist ein Zeichen von Leben, versteht ihr das? Denkt an den Hohepriester, wenn er sich ankleidete und in das Allerheiligste ging, hatte er am Ende einen Granatapfel und eine Glocke. Und der Lärm in dem Allerheiligsten war die einzige Weise, wie die Wächter wussten, dass er noch am Leben war oder nicht. Es machte einen Lärm, und wenn da kein Lärm war, dann konnte er womöglich tot sein. Nun, ich denke, dass es das ist, was heutzutage mit unseren Gemeinden los ist. Dass da nicht mehr genügend Lärm ist, nicht genug Begeisterung. Und deswegen, wo Jesus ist, ist immer Lärm. Einmal, als er nach Jerusalem kam, jauchzten und schrien sie, Hosianna, dem König, der da kommt, im Namen des Herrn. Einige von diesen Priestern standen dort und sagten, sag ihnen, dass sie still sein sollen und aufhören. Er sagte, wenn sie still sind, werden die Steine schreien. Etwas muss in Bewegung sein, wenn er da ist. Beachte, jene haben ihm geglaubt. Dann hörte er diesen Lärm um die Ecke herumkommen, das Schreien und so weiter. So dachte er sich, gut, er muss sich jetzt nahen. So zog er das Blatt hoch und erhob sich, um hinüberzuschauen. Jetzt habe ich ihn. Wir werden ja sehen, wie viel Prophet in ihm steckt. Als er so dort saß, mit dem Blatt nach oben geschoben und schaute, oben in dem Baum weit über ihren Köpfen, wo sie unter dem Baum hindurch gingen. Als er den ersten Mann um die Ecke herumkommen sah, musste das der Apostel Petrus gewesen sein, denn er war ein großer, starker, stämmige Sorte von Mann. Ich kann ihn sehen, wie er die Menschenmenge zurückdrängt und sagt, Freunde, es tut mir leid. Unser Meister hatte gestern Abend einen großen Gottesdienst und viel Kraft ist von ihm ausgegangen. Das werdet ihr doch alle verstehen. Würdet ihr bitte beiseite gehen, damit der Meister vorbei kann? Bitte tut es. Und hier kommen Matthäus, Markus und die anderen vorbei und sagen, nun, wir wollen nicht unhöflich sein. Wir machen das nicht aus dieser Absicht heraus. Aber unser Meister ist schrecklich müde und er hat noch nicht gefrühstückt. Deshalb möchten wir möchten, dass ihr bitte zur Seite geht. Dort stand ein Mann, den Zachäus vielleicht besonders anschaute. Ein paar Tage davor, bei einer der Versammlungen in einem Geschäftsviertel, war ein Arzt da gewesen, der diesem kleinen Burschen, der ein kleines Mädchen hatte, welches sehr schwer an einem Fieber erkrankt war, erzählte, dass sie nicht mehr leben könnte. Er hatte alles, was er nur tun konnte, für das kleine Mädchen getan. Als Zachäus das Blatt wegtat und schaute, sah er diesen Mann mit diesem Baby in ein Tuch eingewickelt um die Ecke herumkommen. Er dachte, was für eine waghalsige Sache, die dieser Vater doch da tut, diesem sogenannten Propheten zu folgen. Hier kommt er um die Ecke herum mit diesem Baby, welches Fieber hat, und steht dort draußen in dem Wind. Wisst ihr, wenn ihr wirklich glaubt, gibt es nichts mehr, was euch hindern könnte, genauso wie Zachäus. Und sie wollte ihm das Baby bringen. Und jedes Mal, wenn sie um die Ecke herumkamen oder an eine Kreuzung, wurde er zurückgedrängt. Aber er war ausdauernd, er ging weiter. Schließlich an dieser Ecke rannte die kleine Mutter mit dem Baby im Arm heraus und sie muss dabei hingefallen sein und sagte, »Herr, sei meinem Kind gnädig.« Und dort stand der Vater des Babys und weinte auch. Und dieser war ein Freund von Zachäus. Er sagte sich, was hat wohl seine Einstellung geändert? Er konnte nicht herausfinden, wo der Mann war, aber trotzdem war er dort unten in der Menge. Ganz plötzlich sah er eine Hand ausgestreckt, die die Spitze dieses kleinen Gewandes berührte. Das kleine Mädchen war ausgewickelt und hüpfte die Straße hinunter. »Nun, da muss etwas Wahres dran sein«, sagte sich Zachäus. Schließlich kam er in Sicht, und ein Blick zu ihm und Zachäus hatte seine Meinung geändert. Nur ein flüchtiger Blick zu ihm. Da stand er. Er sah nicht aus wie ein Mann. Da war etwas anderes an ihm. Sanft, freundlich, lieblich, und trotzdem sah er so aus, als wenn nur ein Wort von ihm die Welt beenden würde. Er war ein anderer Charakter von dem, was er sich gedacht hatte. Seine Einstellung begann sich zu, seine ganze Steifheit ging verloren, als er ihn sah. Er kam die Straße heruntermarschiert. Er dachte, während er über seinem kleinen Blatt hinausschaute und sah, was stattfand. Und während er ging, kam er genau unter die Stelle, wo er war. Und er sagte sich, weißt du, dieser Mann könnte doch ein Prophet sein. Vielleicht hatte Rebekka recht. Sie mag mehr über die Schrift gewusst haben wie ich. So geht er weiter hinunter, mit seinem Haupt gebeugt. Geht da entlang, demütig, sanft, wie er es immer tat. Die Jünger hielten die Menschen aus seinem Weg weg. Und als er direkt unter den Baum kam, hielt er an. Zachäus schaute über das Blatt hinweg, ungefähr so. Er schaute an dem Baum hoch und sagte, »Zachäus, komm herunter!« Nicht nur, dass er wusste, dass er in dem Baum war, er wusste sogar seinen Namen, Zachäus. Er hatte eine Menge weniger Schwierigkeiten, den Baum herunterzukommen, als er beim Hinaufklettern hatte. Er erkannte ihn, und das Wunder war in ihm vollbracht. Seht ihr das? Er sagte, »Herr, ich bin verkehrt gewesen. Ich bin bereit zu bekennen, dass ich verkehrt war. Wenn ich irgendetwas genommen habe, was verkehrt war, werde ich es zurückzahlen. Ich werde die Hälfte meiner Güter den Armen geben.« Jesus sagte, »Heute ist Errettung in dein Haus gekommen.« Was hat ihn verändert? Was war die Veränderung, Bruder und Schwester? Denkt nur einmal einen Augenblick darüber nach. Die Veränderung kam dadurch, dass er etwas Echtes gesehen hatte. Er hatte all die Verheißungen gehört, die gegeben worden waren. Der Priester hat darüber gesprochen, was gewesen war, über den großen Propheten Moses, ein großes dieses, jenes und noch einmal etwas, etwas Großes, in der Zukunft versprechend, aber das abstreitend, was jetzt getan wurde. Das ist die Weise des Menschen. Er sah etwas Echtes, etwas, was er selbst sehen konnte. Das Wunder war in ihm geschehen. Er war dieser Prophet, denn er kannte ihn nicht, noch konnte er ihn jemals dort oben in dem Baum sehen. Aber als er direkt unter dem Baum war, hielt er an und schaute hinauf und sagte, »Zachäus, komm herunter. Heute ist die Errettung in dein Haus gekommen.« Geschwister, es ist die echte Sache, die die Gesinnung des Menschen verändert, ihre Einstellung verändert. Manchmal ist es gewiss ein Druck, der einen dahin bringt. Aber wenn du dich Christus heute Morgen näherst mit dem Gedanken in deinem Herzen, ich will nicht kritisch sein, sondern ich werde die Schrift durchnehmen und nachschauen, wie er war, wenn er heute Abend in die Versammlung kommt. Bevor du kommst, nimm es vorher durch, wie er war, wie immer er war, er muss heute noch genauso sein. So wie ich es gestern Abend gesagt habe, wo viele von euch hier gewesen sind. Seht, weist sich Gott selbst durch seine Eigenschaften aus? Er muss immer in dieser Weise bleiben, weil er derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Ein wirklich gottesfürchtiger Mann, Frau, Geschäftsmann oder was immer es sein mag. Da ist immer etwas in seinem Herzen, etwas über Gott zu erfahren, wenn da irgendeine Gottesfurcht in ihm ist. Ich habe euch gar nicht gesagt, was mit Zachäus passiert ist. Er wurde ein Mitglied der vollen Evangeliumsgeschäftsleute in Jericho. Seht, ich will euch zuerst mehr über ihn erzählen. Oh, gewiss würde er nichts anderes als volles Evangelium wollen. Natürlich nicht. Das ist alles, was Jesus predigte. So wurde er dort ein Mitglied. Und ihr solltet von derselben Sache Mitglied sein. Aber er wollte etwas Echtes sehen. Und als er selbst etwas Echtes sah, was schriftgemäß ausgewiesen war, dann war er bereit. Es sind die echten Dinge, die zählen. Noch eine kurze Geschichte, bevor ich schließe. Wie viele hier drinnen sind Jäger? Lasst uns eure Hände sehen, meine Brüder. Oh mei, ich wusste, dass ich nicht der Einzige bin. Ich liebe auch das Jagen. Ich bin immer in die Nordwälder hochgegangen, oben in New Hampshire. Das ist die Heimat der Weißschwanzhirsche. Wie sehr liebe ich es, sie zu jagen. Und ich bin immer jedes Jahr hochgegangen. Ich hatte einen Partner dort oben, mit dem Namen Bert Call. Einer der feinsten Männer, mit denen ich jemals jagen gegangen bin. Meine Natur ist so, dass ich immer gerne in den Wäldern bin. Ich wurde im Wald geboren und es scheint mir so, als wäre ich dort oben aufgewachsen. Sogar meine Bekehrung hat es nie aus mir herausbekommen, nicht so sehr um ein Wild zu bekommen, sondern um einfach nur im Wald zu sein. Ich denke, dass Gott dort ist, damit man ihn sehen kann, wie er sich bewegt, die Natur, wie sie stirbt und vergeht und dann in der Auferstehung wiederkommt. Die Sonne geht morgens auf, wie ein kleines Baby, das geboren wird. Dann ungefähr um 9 Uhr geht sie zur Schule und ungefähr um 10 Uhr ist sie fertig. Um 12 Uhr ist sie bei ihrer vollen Kraft. Um 2 Uhr nachmittags kommt sie dann ungefähr in mein Alter. Und um 5 Uhr ist sie 80 Jahre alt und stirbt. Sie geht unter. Sie hat der Absicht Gottes gedient. Sie ist nicht tot. Sie kommt am nächsten Morgen wieder. Es ist Gott, welcher Zeugnis gibt, dass es das Leben gibt, Tod, Begräbnis und eine Auferstehung. Beobachtet die Bäume da draußen. Im letzten Herbst ging der Saft in die Wurzeln herunter, bevor der Frost oder irgendetwas anderes kam. Was hat das bewirkt? Es ging in das Grab herab. Was geschieht dann? Es kommt dann im Frühling wieder zurück. Es ist nicht tot. Es geht hinunter und liegt im Boden und kommt wieder zurück. Wenn der Saft oben bleiben würde, würde der Winter den Baum töten, versteht ihr? Es ist Gott. Der Baum hat keinen eigenen Verstand, um den Saft hinunter zu schicken. Es ist Gottes vorbereiteter Weg. So geht es einfach nach Gottes vorbereiteten Weg. Der Saft geht hinunter und verbirgt sich im Winter und kommt nächstes Jahr wieder mit neuem Leben zurück und bezeugt, dass es da das Leben gibt, den Tod, ein Begräbnis und eine Auferstehung. Überall ist es dieselbe Sache, Gott in seiner großen Schöpfung, der von sich selbst Zeugnis gibt. Dieser Jäger war ein guter Schütze, aber er war der grausamste Mensch, dem ich je begegnet bin. Er machte sich die ganze Zeit über mich lustig. Er schoss Rehkitze. Nun, es ist nicht verkehrt, ein Rehkitz zu schießen, wenn es das Gesetz erlaubt. Ihr wisst, dass Abraham ein Kalb tötete und es Gott zu essen gab. So ging es also nicht um das Geschlecht oder die Größe, es ist die Einstellung. Er schoss sie nur, weil es mir leid tat. Und er sagte dann, oh, du weichherziger Mann, wie diese anderen Priester. Er sagte, Billy, du würdest ein guter Jäger sein, wenn du nicht ein Prediger wärest. Aber du bist zu weichherzig. Das ist die Weise, wie es mit diesen Predigern ist. Sie sind einfach zu weichherzig. Und ich sagte, Bert, du bist zu grausam. Er hatte sowieso Augen wie eine Eidechse. Wie die Frauen, die versuchen, ihre Augen anzumalen, wisst ihr, in der Art. Und er sah so zu mir herüber und sagte, du bist einfach zu weichherzig. So schoss er diese kleinen Rehkitze. Er tötete eines und ließ es liegen und ging direkt, um das nächste zu bekommen, nur damit ich mich schlecht fühle. Und er sagte, ich werde dich noch eines Tages vom Predigen wegbekommen. Und ich sagte, oh nein, Bert, nein, nein. So ging ich eines Tages. Im Herbst dort hoch und es war spät. Die Saison war schon eine Weile lang angebrochen und ich war zu beschäftigt. Ich war staatlicher Wildhüter von Indianer und ich war sehr beschäftigt, gerade in der Jagdsaison. Und so musste ich mir Urlaub nehmen. Ich ging ein wenig später dort hoch. Diese weißschwänzigen Hirsche, wenn du jemals auf sie geschossen hast, dann kannst du über Houdini sprechen, der ein Entfesselungskünstler war. Er ist ein Amateur ihnen gegenüber, dann bleiben sie nämlich wirklich sehr versteckt. Es waren Nächte mit Mondschein gewesen und der Schnee war 15 cm hoch auf dem Boden, gut zum Fährten suchen. Als Bert zu der Hütte herabkam, wo ich war, sagte er, Billy, dieses Jahr habe ich eine besonders gute Sache für dich. Und ich fragte ihn, was ist es? Er reichte in seine Jacke hinunter und zog es heraus. Er hatte eine kleine Pfeife. Er konnte darauf blasen und es klang genauso wie ein kleines Rehkitz, das nach seiner Mutter ruft. Ein kleines Rehkitz, wisst ihr, welches nach seiner Mutter ruft. Ich sagte, Bert, wie grausam kannst du sein? Du würdest doch so eine Sache nicht machen. Er sagte, haha, du weichherziger Prediger. Und wir gingen auf die Jagd an jenem Tag und wir gingen über Jefferson Notch hinüber. Und du brauchst dir um ihn keine Sorgen zu machen. Er wusste, wie er seinen Weg wieder zurückfindet. So kletterten wir bis zum Mittag hoch und dann trennten wir uns und einer ging den einen Weg und der andere den anderen Weg. Wenn wir dann unseren Hirsch bekommen haben, hängen wir ihn auf und nehmen unsere Pferde, um ihn abzuholen. So war es etwa 11 Uhr und wir hatten noch keine Fährte gesehen, nicht eine einzige Fährte. Alle Hirsche hatten sich niedergelegt. Sie gingen unter die Büsche und das Buschwerk und so weiter, unter die Baumspitzen, wo die Holzfäller gewesen waren. Sie versteckten sich und blieben weg, weil auf sie geschossen worden war. Sie waren ängstlich. Um ungefähr 11 Uhr hielt Bird an und setzte sich. Da war eine kleine Lichtung in der Größe dieses Gebäudes, vielleicht 2-mal so groß, eine kleine Lichtung. Er setzte sich und er streckte seine Hand aus, um, wie ich dachte, seine Thermosflasche, die er in seiner Jacke hatte, herauszuholen. Wir haben normalerweise eine Thermosflasche dabei, mit heißer Schokolade, weil es gleichzeitig ein Nahrungsmittel ist, wisst ihr? Und dann essen wir noch ein Brot und danach trennen wir uns. Wir waren hoch über die Baumgrenze hinaus gekommen, deshalb dachte ich, dass Bird vielleicht sein Brot essen will. Er setzte sich, um seine Thermosflasche herauszuholen, so dachte ich zumindest, dass er es tun würde. Und ich lehnte mein Gewehr gegen einen Baum und begann, mein Essen herauszuholen. Aber was er wirklich tat, war, dass er diese kleine Flöte herausholte. Er holte diese kleine Flöte heraus und blies darauf. Jeder, der schon einmal ein kleines Rehkitzbaby hat schreien hören, es ist auf jedem Fall jammervoll. Und als er diese Flöte blies, stand zu meiner Überraschung direkt ihm gegenüber eine große Mutterhirschkuh auf. Eine Hirschkuh ist ein Mutterhirsch, wisst ihr? So stand sie auf. Da waren ihre großen braunen Augen, die umherschauten, und die großen Ohren aufgestellt. Seht, ihr Baby war in Schwierigkeiten. Und er blies die Flöte noch einmal, und sie schaute umher, und sie ging direkt in die offene Lichtung hinaus. Nun, das ist ungewöhnlich. Alle, die Jäger sind, wissen das, dass es ungewöhnlich für einen Hirsch ist, so etwas zu tun. Sie marschierte direkt dort hinaus. Ich konnte ihre großen Augen sehen. Sie stand keine 18 Meter von mir weg, und ich dachte, Obert, das kannst du nicht machen, diese arme, kostbare Mutter zu töten, die nach ihrem Baby Ausschau hält und du verführst sie auf so eine Weise. Diese Flöte war geblasen worden und sie war direkt dort hinaus marschiert. Der Jäger bewegte den Abzug von seinem 36er Gewehr, ließ es runter, das machte das Gewehr schussbereit, wisst ihr, und löste den Sicherheitshebel. Und sie hörte das, schaute herum und sie sah den Jäger. Ihre Ohren lauschten. Normalerweise wäre sie längst weg gewesen und sie wäre sonst auch nie dort hinausgegangen zu dieser Tageszeit. Aber seht ihr, sie war eine Mutter. Da war etwas in ihr, etwas Echtes war in ihr. Sie zog keine Schau ab. Sie war eine Mutter, sie wurde als Mutter geboren und ihr Baby war in Schwierigkeiten und das war ihr ganzes Interesse. Er schaute zu mir hoch mit diesen eidechsenartigen Augen und grinste. Ich sagte, Bert, tu es nicht, tu es nicht. Er grinste nur und drehte sich mit dem Gewehr um. Oh mei, er war ein Todesschütze, und ich wusste, dass wenn das Fadenkreuz auf ihr treues, mütterliches Herz zeigt, er es durch sie hindurch blasen würde. Versteht ihr? Sie stand keine 18 Meter weg, und es waren große 180 Gramm schwere Kugeln, und damit würde er ihr Herz durch sie hindurch blasen. Ich dachte, wie kannst du so grausam sein, das Herz aus dieser kostbaren Mutter herauszuschießen, die nur ihr Baby sucht? Wie kannst du das tun, Bert? Ich dachte das bei mir selbst. Ich sah, wie seine Arme bereit lagen. Ich konnte es nicht mit ansehen. Ich konnte es einfach nicht. Ich drehte mich um. Ich konnte dem nicht zusehen. Diese treue Mutter stand dort. Sie war keine Heuchlerin. Sie hatte sich diese Feder nicht angesteckt, um eine Schau abzuziehen. Sie war eine Mutter. Das ist der Grund, warum sie das tat. Der Tod bedeutete ihr nichts. Ihr Baby war in Schwierigkeiten. Sie dachte mehr an ihr Baby wie an ihr eigenes Leben. Lass den Jäger doch schießen, was immer es ist. Ihr treues Herz schlug. Ihre Mutternatur, die Natur einer Mutter in ihr, rief sie. Ihr Baby weinte. Da war etwas an ihrer Innenseite, das pulsierte, etwas Echtes. Und wie konnte dieser grausame Jäger dieses treue Herz herausschießen? Ich konnte es einfach nicht mit ansehen. Ich drehte meinen Kopf weg. Ich dachte, Herrgott, lass es ihn nicht tun. Ich stand dort und konnte nichts hören. Ich wollte das Gewehr nicht feuern hören. Es war mir einfach zu viel. Und ich wartete. Das Gewehr schoss überhaupt nicht. Ich drehte mich herum und schaute, und es geschah so, dass er es nicht tun konnte. Er drehte sich herum, schaute mich an, und diese großen Augen hatten sich verändert. Tränen rannen seine Wangen herunter. Er schaute mich an und seine Lippen bebten. Er warf das Gewehr in den Schnee und ergriff mich an dem Hosenbein. Er sagte, Billy, ich habe genug davon. Führe mich zu dem Jesus, von dem du immer sprichst. Dort, auf der Schneeverwehung, führte ich ihn zum Herrn Jesus. Warum? Er sah etwas Echtes. Er war in allen Sorten von Gemeinde gewesen. Er sah etwas, was nicht angesteckt war. Er sah etwas, das echt war. Freunde, wir mögen Gemeindeordnungen haben und Gemeindegesetze und Theologien und alles Mögliche. Aber da gibt es einen echten Jesus. Lasst uns jetzt zu ihm schauen, während wir unsere Häupter beugen und beten. Mit unseren Häuptern gebeugt möchte ich euch gerne eine Frage stellen. Eure Herzen jetzt auch gebeugt. Wie viele hier drinnen bekennen sich zum Christentum und es ist nur ein Bekenntnis, was ihr habt? Wie viele von euch würden gerne genauso sehr ein Christ sein, wie diese Hirschkuh eine Mutter war, mit etwas so Echtem in euch, das wertvoller erscheint als wie euer eigenes Leben oder irgendetwas, was ihr sonst habt? Und ihr mögt dieses sagen, Bruder Brenham, ich gehöre zu einer Gemeinde, ich bin ein Geschäftsmann, eine Geschäftsfrau, eine Hausfrau oder was immer. Aber bin ich wirklich dieser Typ von Christ, dass ich die ganze Welt zur Seite legen kann und der Kritik und allem standhalten kann? Ich möchte so sehr in meinem Herzen ein Christ sein, wie diese Hirschkuh eine Mutter war. Jetzt mit euren Häuptern gebeugt und euren Augen geschlossen, frage ich euch vor Gott im Namen von Christus. Am Ende des Zeitalters würdet ihr bitte einfach eure Hände erheben? Ich kann keinen Altarruf machen, weil wir keinen Platz dafür haben. Aber einfach zu sagen, bete für mich, Bruder Brenham, damit ich der Typ von Christ werde, wie diese Hirschkuh eine Mutter war. Gott segne euch. Da sind überall Hände. Lass mich so sehr ein Christ sein. Nun, Zachäus, wenn du deine Hand erhoben hast, das zeigt, dass er dich gefunden hat. Nun, warum kommst du nicht gerade von dem Baum herunter? Er wird heute mit dir zum Essen nach Hause gehen. Er wird den Rest deines Tages bei dir bleiben. Himmlischer Vater, wir sind dankbar für den Herrn Jesus, für seine Gegenwart. Und wir sind uns bewusst, dass etwas hier ist, das bewirkte, dass Männer und Frauen, einige von ihnen haben sogar bekannt, dass sie seit Jahren Christen sind. Aber da war etwas gegenwärtig, was bei ihnen verursacht hat, dass, obwohl sie sogar bekannten, wie auch Zachäus, aber einmal eine Berührung von Christus, und sie haben ihre Hand erhoben, als ein Zeugnis, dass etwas in ihrem Inneren ihnen gesagt hat, das zu tun. Lass sie jetzt wissen, dass es Jesus war. Er sollte heute Morgen auf diesem Weg vorbeikommen, und er tat es. Ich denke, dass da etwa 150 Hände erhoben waren, Herr. Ich bete, dass du jeden Einzelnen besuchst und ihnen die Wirklichkeit gibst, die es gibt, um ein wahrer Christ zu sein. Und egal, wie sehr die Welt versucht, uns zu entmutigen und wie sehr die anderen versuchen, uns zu entmutigen, lass uns wissen, dass es ein Kampf ist, dorthin zu gelangen. Es ist ein Bemühen, was wir bringen müssen, aber wenn wir mit etwas verbunden sind, was echt, wirklich ist, das verändert uns dann. Ich bete, dass du jedes Herz veränderst, Herr, und lass jetzt jeden in deiner göttlichen Gegenwart sein. Gib den Heiligen Geist in ihr Leben, um so viel ein Christ zu sein, wie das Mutterreh eine Mutter war. Und mögen sie durch den Geist Gottes geboren werden und ein echter Nachfolger von Jesus Christus werden. Mögen sie heute von ihren Maulbeerfeigenbäumen herunterkommen. Gewähre es, Herr. Mögest du mit jedem von uns nach Hause gehen und dort bei uns bleiben, bis die Zeit kommt, wo du kommst, um uns in unser ewiges Heim mitzunehmen. Wir bitten es im Namen Jesus. Amen. Ich danke euch herzlich. Der Herr segne euch. Ich habe euch lange aufgehalten. Ich sollte um 10 Uhr hier draußen sein und es sind 10 Minuten bis 11 Uhr. Ich hoffe, dass Gott diese wenigen, schlichten Worte nimmt und sie in euer Herz hineingibt, obwohl ich nervös und aufgeregt war. Denkt daran, da gibt es etwas Echtes von Christus. Gott segne euch. In Ordnung.